Wir hören den Predigtext 1. Mose 2, Verse 4 bis 17. Also, die stehen gar nicht alle drauf. Moment. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt in das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolach-Harz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Garten Eden hat auf die Menschen immer eine besondere Faszination ausgeübt. Er gilt als ein Inbegriff von Glück, von Schönheit, von Wohlergehen und von Geborgenheit. Auch der Begriff des Paradieses ist eng damit verbunden, Garten Eden, Paradies. Wenn wir eine Situation besonders schön finden, dann reden wir gerne von paradiesischen Zuständen. Aber uns ist dann in der Regel bewusst, dass wir übertreiben. Weil wir nämlich genau wissen, dass das Paradies verloren gegangen ist. Und selbst wenn wir heute Morgen von Adam lesen, wie er in dieses Paradies hineingesetzt wurde, dann wissen wir zugleich, dass er selbst schon in wenigen Predigten, nämlich sobald wir zu Kapitel 3 kommen, wieder aus dem Paradies hinausgeworfen werden wird, vertrieben wird. Vertreibung aus dem Paradies. Das Paradies ist verloren gegangen. Und diese Ernüchterung spiegelt sich auch in der Literatur wieder. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel schrieb John Milton ein später berühmtes Werk unter dem Titel Paradise Lost, also verlorenes Paradies. Und einige sagen, er hätte damit ähnliche literarische Qualität wie Shakespeare erreicht. Und darin ringt Milton mit der Frage von göttlicher Gerechtigkeit, von menschlicher Schuld und den Qualen der Hölle. Er schreibt dieses Werk als erblindeter alter Mann. Er diktiert es seinen Töchtern und verkauft es schließlich als verarmter, pflegebedürftiger. 1667 verkauft er das Copyright für ganze 10 Pfund. Paradise Lost. Und dann Mitte des 20. Jahrhunderts, 1952, veröffentlicht der amerikanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger John Steinbeck seinen berühmtesten Roman, eben unter dem Titel East of Eden, Jenseits von Eden. Steinbeck erzählt darin die konfliktreiche Geschichte zweier Familien in den USA zwischen dem Beginn des Bürgerkrieges 1861 und dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und diese Familiengeschichte steht für Steinbeck stellvertretend, ja, für das Schicksal vieler Einwanderer. Zerrieben zwischen Glück und Verzweiflung, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und an einer zentralen Stelle dieses Buches heißt es dann, die Menschen sind verstrickt mit ihrem Leben und Denken. Verstrickt in einem Netz von Gut und Böse, Tugend und Laster waren Schuss und Kette. Und damit meint er mit Schuss und Kette die Längsfäden und die Querfäden eines Webstuhls. Also Schuss und Kette, Tugend und Laster, Schuss und Kette unseres frühesten Bewusstseins und sie werden das Gewebe unseres letzten bilden, ungeachtet aller Veränderungen und Wandlungen unserer Lebensweise. Also Steinbeck sagt, Tugend und Laster, Gut und Böse, dieses Durchdringen schicksalhafter Zerrissenheit, das wird uns immer begleiten. Es hat uns am Anfang begleitet und es wird am Ende auch noch so sein. Der Mensch bleibt immer ein Getriebener. Er bleibt immer gespalten zwischen Liebe und Hass. Und er wird deshalb niemals zur Ruhe kommen, weil er immer noch jenseits von Eden leben muss. East of Eden. Und dieses Drama wurde dann 1955 verfilmt von dem berühmten Regisseur Elia Kazan mit James Dean in der Hauptrolle. East of Eden, das ist die Situation des Menschen, die der Dichter Tennessee Williams so beschrieben hat. Er sagt, wir sind alle zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Alle zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Und im Unterschied zur menschlichen Literatur, wo man immer schon jenseits von Eden sich bewegt und wo man sehnsüchtig auf Eden zurückblickt, obwohl man weiß, dass es keinen Weg zurück gibt. Im Unterschied zu aller menschlichen Literatur erhalten wir heute Morgen in der Bibel eine Innenperspektive. Wir blicken nicht von außen drauf, sondern von innen. Und darum lautet der Titel unserer Predigt auch Inside Eden. Also innerhalb von Eden, nicht East of Eden, sondern Inside Eden. Und wir bekommen hier einen Zugang zu diesem Garten, weil Gott uns das in seinem Wort zeigt, was in diesem Garten geschehen ist und was diesen Garten so besonders macht. Und damit beginnt der zweite große Abschnitt im Buch Genesis. Nochmal kurz zur Erinnerung, letzten Sonntag haben wir ja das große Sechstagewerk abgeschlossen, das dann in diesen göttlichen Ruhetag mündet, in den siebten Tag. Und wir hatten gesehen, auch am siebten Tag erweist sich noch einmal Gottes Werktreue gegenüber seiner Schöpfung. Gott vollendet sein Werk. Gott sucht die Begegnung mit seinem Werk, also mit uns. Und Gott hat diesen Ruhetag für uns geschaffen, weil er uns zur Ruhe bringen will. Und weil wir nur wirklich Ruhe finden in der Begegnung mit ihm. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das war letzten Sonntag. Und jetzt in Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Da beginnt der zweite Abschnitt. Und in diesem zweiten Abschnitt bekommen wir zusätzliche Informationen über diese erste Woche der Geschichte. Es ist nicht so, wie Teile der Bibelkritik behaupten, dass sie sagen, ja, jetzt kommt der zweite Schöpfungsbericht. Und dann erzählt man teilweise schon den Kindern im Religionsunterricht, naja, es gibt zwei verschiedene Quellen, die kommen aus zwei verschiedenen Zeiten, sie haben zwei verschiedene Autoren und erzählen zwei verschiedene Geschichten. Und die zweite beginnt eben in Kapitel 2, Vers 4. Dem ist nicht so. Der Text selbst macht deutlich, dass er ein Bericht ist, eine Ergänzung, eine Fortsetzung zu dem einen Schöpfungsbericht. Unser Text macht nämlich das, was typisch ist dann später für die hebräische Literatur, er nimmt aus einem zusammenhängenden Überblicksbericht den wichtigsten Punkt heraus und entfaltet diesen wichtigsten Punkt dann ausführlicher und gibt dazu ergänzende Informationen. Und genau das geschieht hier. Die Schöpfung des Menschen wird herausgenommen und nun weiter entfaltet und erklärt. Und zwar bis zum Ende dieses Kapitels zunächst. Und das unterstreicht auch nochmal die Sonderstellung, die die Bibel dem Menschen gibt. Nur der Mensch trägt die Imago Dei, nur der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und deshalb verwendet Gott hier in seiner Offenbarung auch noch diese weiteren Verse, um die Sache mit dem Menschen zu erklären. Und gleich zu Beginn stoßen wir dann auf ein Signalwort. Wir müssen jetzt bei diesem Übergang so ein paar technische Details gewissermaßen klären. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber wir brauchen das sozusagen für unsere weiteren Studien auch in den nächsten Wochen. Und gleich zu Beginn stoßen wir auf ein Signalwort, das sich fortan durch die gesamte Genesis ziehen wird. Dies ist die Geschichte. Also Luther übersetzt, so sind Himmel und Erde geworden. Wörtlicher sollte man übersetzen, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen worden sind. Da steht nämlich dieses hebräische Wort Toledot. Toledot, das ist die Geschichte, kann man das am besten übersetzen, des Himmels und der Erde. Und Toledot, das bedeutet nicht, das ist eine nette Erzählung, das ist ein nettes Geschichtchen, sondern Toledot macht schon als Wort deutlich, es geht hier um wirkliches Geschehen. Es geht um Fakten. Man kann Toledot auch übersetzen als Hervorbringungen oder Nachkommen oder Geschlechterfolge oder auch einfach mit Geschichte. Das ist die Geschichte. Und dieser Begriff Toledot, das ist die Geschichte von, wirkt dann wie eine Art Überschrift und zieht sich durch die ganze weitere Genesis hindurch. Das nächste Mal taucht er zum Beispiel auf in 1. Mose Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es, dies ist die Geschichte von Adam. Und dann wird in diesem Kapitel berichtet, wie sie die Folgegeneration aus diesem ersten Menschenpaar entstanden, von Adam bis hin zu Noah. Das ist dann die Entfaltung im 5. Kapitel. Dies ist die Geschichte von Adam. Und dann kommen wir zu 1. Mose 6, Vers 9, und da steht schon wieder Toledot. Da heißt es dann nämlich, dies ist die Toledot von Noahs Geschlecht. Und dann wird bis Kapitel 9 entfaltet, wie Noah mit seiner Verwandtschaft durch die Sintflut hindurchkommt, in Gottes Auftrag, und wie seine Familiengeschichte sich weiterentwickelt. Dies ist die Toledot Noahs. Und so geht es weiter, achten Sie drauf, durch die gesamte Genesis hindurch. Toledot leitet immer wieder einen neuen Abschnitt ein, in dem neue Dinge sich ereignen, in dem neue Menschen auftreten, die aus dieser Überschrift gewissermaßen hervorgehen. Und hier bei uns in unserem Text 2,4 steht das Wort zum ersten Mal in der Genesis. Dies ist die Geschichte, dies ist die Toledot des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Dies sind die ersten Ereignisse, die ersten Hervorbringungen, nachdem Gott Himmel und Erde ins Leben gerufen hatte. Und dann folgen eben die ersten Erlebnisse von Adam. Wie Gott ihm die Eva gibt, der Sündenfall, Mord und Totschlag seiner Söhne. Und Sie sehen, es geht gleich hart zur Sache. Also alle Bestandteile eines Familiendramas, ähnlich wie in Steinbecks Geschichte. Aber die allererste von diesen Geschichten, also im frühesten Morgengrauen der Weltgeschichte gewissermaßen, die allererste Geschichte ist Eden. Und wir werden hoffentlich sehen, was das für uns bedeutet, dass Gott seinen Bericht über die Anfänge der Geschichte ausgerechnet mit Eden beginnen lässt. Vers 4a ist gewissermaßen die Überschrift für die Kapitel 2 bis 4. Da wird gesagt, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Das ist die große Überschrift. Und dann kommen all die Ereignisse mit Adam und Eva, der Sündenfall und Kain und Abel. Alles unter dieser Überschrift. Und der Vers B, Vers 4b, klingt so ähnlich. Der leitet dann die erste Episode gewissermaßen ein. Es ist so, als ob der Verfasser sagen will, so und jetzt Schritt für Schritt. Es war also zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Jetzt geht's an die Einzelheiten, Schritt für Schritt. Und dann berichtet unser Predigttext davon, dass in dieser Anfangszeit Gott für Adam einen speziellen Garten anlegt. Einen besonderen Lebensraum, eine besonders schöne Vegetation. Und mit Vers 7 und 8 befinden wir uns also schon am sechsten Tag. Das wissen wir aus dem Zusammenhang zu Kapitel 1. Und da steigen wir jetzt wieder ein mit unserer Lesung. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihn im Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen, oder man kann auch übersetzen, eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Wir wissen aus Kapitel 1, zu dem Zeitpunkt, also sechster Tag, gab es bereits eine Basisvegetation, wenn ich das so nennen darf. Die wurde ja am dritten Tag geschaffen, lesen wir in Kapitel 1, Vers 11 und 12. Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jedes nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist und so weiter. Das geschieht alles am dritten Tag. Das gibt's schon. Die grüne Grundausstattung vom Schöpfer. Die ersten Grundtypen der Vegetation. Wachstumsfähig stehen sie da. Aber der weitere Wachstumsprozess, der sich daraus entwickeln würde, der war noch nicht angestoßen. Und das sehen wir hier in unserem Vers 5, Kapitel 2, Vers 5a. Und alle die Sträucher auf dem Felde, also die jetzt im Gefolge wachsen sollten, waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Also dieser natürliche Wachstumsprozess, der hatte noch nicht eingesetzt. Und dieser Vers 5 erklärt nun, wie dieser natürliche Prozess in Zukunft funktionieren würde. Zwei Faktoren. Zum einen der Regen, die Feuchtigkeit. Und der andere Faktor, ich sag mal, die Arbeit der Landwirte. Durch Kultivierung. Der Mensch, der den Boden bebaut. Aber Gott wird für beides sorgen. Und in Vers 6 wird dann beschrieben, wie Gott zunächst mal für den Wasserdunst sorgt, aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Henry Morris ist Professor für Hydrologie gewesen und der hat auch einen Genesis-Kommentar geschrieben. Und er sagt, dass wenn heute eben der hydrologische Zyklus bestimmt ist durch globale Luftmassenbewegungen und diesen saisonalen Temperaturwechsel, dann wird es zu der Zeit möglicherweise so gewesen sein, dass die Wasserversorgung vor allem durch Verdunstung und Niederschlag funktionierte und gewissermaßen gespeist wurde von den lokalen Flüssen und Seen, die jeweils in dieser Umgebung waren. Jedenfalls, es kommt dann Wasserverdunstung, es gibt Befeuchtung. So, und dann, Vers 7, schickt Gott, das fehlt ja auch noch, den ersten Menschen auf die Bühne der Welt. Und ich habe Ihnen das einfach so Schritt für Schritt gezeigt, wie der Text uns das sagt, damit Sie sehen, wie differenziert Gott hier in der Morgendämmerung der Geschichte die einzelnen Schritte schildert. Das ist schon auffällig. Das Ganze ist sehr kleinschrittig beschrieben, würde ich sagen. Auch ganz unspektakulär. Wirkliche Wirklichkeit. Der Ton dieses Berichts ist geradezu zurückhaltend. Man könnte ihn fast als zart bezeichnen. Und das fällt umso mehr auf, wenn man den Schöpfungsbericht so mit den Urmythen aus dem alten Orient vergleicht, wo dann in diesem Urgeschehen die Götter aufeinander krachen und es blitzt und donnert. Völlig anders hier. Wirkliche Wirklichkeit, zurückhaltend. Man kann fast behutsam nennen, wie der Schöpfer sein Ebenbild auf den Weg bringt. Und Psalm 139 wird uns übrigens zeigen, dass der Schöpfer diese Behutsamkeit bei jedem seiner Wesen dann walten lässt. Psalm 139, Vers 13, du hast meine Nieren bereitet, hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde, also im Verborgenen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht war. Du hast mich gebildet im Mutterleib. Das ist die gleiche Behutsamkeit, mit der der Schöpfer sich seinen Geschöpfen bis heute zuwendet. Und uns überkommt dieser Impuls, denke ich meist, wenn wir einen kleinen Säugling vor uns haben. Und wenn dieser Säugling dann so hilflos vor uns liegt und seine Finger dann zu bewegen beginnt, und dann haben wir eine ganz natürliche Scheu und Ehrfurcht vor dem, was Gott uns da gewissermaßen vor die Hände legt. Und diese Ehrfurcht, diese Behutsamkeit, die sehen wir schon hier im Garten Eden. Und jetzt fragen wir, warum wollte Gott, dass wir das lesen? Warum wollte Gott, dass wir ihm in diesen ersten stillen Tagen quasi über die Schulter schauen dürfen, wie er mit unseren Vorfahren umgegangen ist? Vielleicht, weil wir daran, wie Gott mit Adam umgegangen ist, möglicherweise auch etwas von dem erkennen, wie er mit uns umgeht? Das müssen wir jetzt klären. Und der rote Faden, der sich durch diese Verse zieht, und wir werden heute nur bis Vers 15 kommen, also Vers 16 und 17 müssen wir in den nächsten Sonntag mit hineinnehmen. Der rote Faden, der sich durch diese Verse zieht, ist, dass Gott seinen Menschen erstmal beschenkt. Und deswegen lautet die vollständige Überschrift Inside Eden, der beschenkte Mensch. Das ist es, was wir hier sehen, der beschenkte Mensch. Und das Erste, womit der Schöpfer den Adam beschenkt, ist seine persönliche Nähe. Das ist Punkt 1. Beschenkt mit Gottes Nähe. Beschenkt mit Gottes Nähe. Und das ist Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und ich frage Sie, was ist das Besondere an der Erschaffung des Menschen im Vergleich zu den Tieren? Was ist das Besondere? Wir hatten ja schon gesehen, dass auch die Tiere als lebendige Seele bezeichnet werden. Also das kann es nicht sein. In Vers 20 zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 20, Gott sprach, es wimmele das Leben, das Wasser von, ja, Luther übersetzt lebendigen Getier, man kann auch sagen von lebendigen Wesen. Und dann wird das über die Walfische gesagt in Vers 21, lebendige Wesen. Und Vers 24, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, lebendige Wesen. Also ein lebendiges Wesen ist nach dieser Definition ein Lebewesen, das atmen kann. Der Atem ist das Kennzeichen der Lebendigkeit. Wenn kein Atem mehr da ist, ist das Leben nicht mehr da. Psalm 104, Vers 29 sagt es, nimmst du den Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Und das gilt für die Tiere genauso wie für die Menschen. Nimmst du den Odem weg, so werden sie wieder zu Staub und vergehen. Psalm 104, Vers 29. Und dieser Atem, der ist es auch hier bei Menschen. Vers 7, das ist ein biologischer Vorgang. Das hat noch nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist ein ganz normaler biologischer Vorgang, dass Gott in seinem Schöpfungsakt jetzt die Atmung des Menschen in Schwung bringt, wenn Sie so wollen, dass er sein respiratorisches System in Bewegung setzt. Das Phänomen des Lebens, schreibt ein Ausleger, ist das Atmen, an welchem das Leben äußerlich zur Erscheinung kommt. Und jetzt fragen wir, ja okay, aber wenn das bei den Tieren genauso ist, dieses Prinzip, Leben zeigt sich an Atmen, was ist dann das Besondere? Und jetzt vergleichen Sie mal. Bei den Tieren, da hat Gott die Erschaffung mit einem Machtwort vollzogen und dann sind die Grundtypen entstanden. Bei den Tieren haben wir auch keine getrennte Erwähnung von Männlein und Weiblein. Nehmen wir mal nur 1,24 und Gott sprach, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier oder lebendige Wesen, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm, Tiere des Fels, ein jedes nach seiner Art und es geschah so. Also offensichtlich werden hier auch Männlein und Weiblein simultan geschaffen, die Tiere entstehen auf Gottes Schöpferwort, wahrscheinlich gleichzeitig in einer Mehrheit von Individuen. Und jetzt vergleichen Sie damit unseren Vers 7. Dieser Vers 7 zeigt, dass Gott persönlich Hand anlegt. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Gottes bildenden Hände gewissermaßen. Der Körper wird von Gott direkt gebildet. Und dann, schauen Sie hin, geht Gott ganz nah an den Menschen heran, ohne Abstand. Und er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Er macht das direkt. Direkt. Das ist faszinierend. Beschenkt mit Gottes Nähe. Der Mensch kommt aus Gottes Hand und er bekommt diesen Atem, der noch nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Diesen Lebensatem von Gott direkt, man kann da zuschauen gewissermaßen, eingehaucht. Wenn Sie fragen, wie ist der Mensch zusammengesetzt, nach der Anzahl der Atome, ich habe das mal rausgesucht, für einen 50-jährigen Mann, der 70 Kilo schwer ist, 60,3% Wasserstoff, 25,5% Sauerstoff, 10,5% Kohlenstoff, 2,42% Stickstoff, 0,73% Natrium, 0,226% Calcium, 0,134% Phosphor, 0,041% Schwefel, 0,036% Kalium, 0,032% Chlor und 0,010% Magnesium. Nach der Anzahl der Atome zusammengesetzt, 50-jähriger Mann, 70 Kilo. So, können die Medizinstudenten gleich für Ihren Lernstoff mit notieren, haben Sie mitgeschrieben. Also, das sind die materiellen Bestandteile des Menschen. So, nun kommen einige und sagen, ja, das ist ja Anthropomorphismus. Also Anthropomorphismus, sagen die Theologen, wenn mit menschlichen Begriffen über Gott geredet wird. Also man vermenschlicht ja Gott, wenn man das so mit diesem Einblasen und so weiter sagt. Aber das trifft es hier nicht. Weil Gott selbst uns diese Darstellung der Vorgänge gibt. Und weil Gott ja will, dass wir diese Offenbarung haben und weil Gott will, dass wir verstehen, wie das geschehen ist. Und schauen Sie nochmal weiter, zusätzlich zu dieser Direktbehandlung von Vers 7 unterscheidet sich die Erschaffung des Menschen auch noch dadurch von der Erschaffung der Tierwelt, dass Gott Mann und Frau nacheinander erschaffen wird. Das werden wir nächsten Sonntag uns genauer angucken. Und dass die Frau zudem direkt aus der Rippe des Mannes gebildet wird. Nochmal ein ganz spezifischer Vorgang, völlig anders als bei den Tieren. Und dann der nächste Hinweis auf die Sonderbehandlung des Menschen, das ist der persönliche Name des Menschen, Adam, der abgeleitet wird von dem Material, das Gott verwendet hat, nämlich Ha-Adama. Also wörtlich können Sie das übersetzen, Gott bildete Ha-Adam von Ha-Adama. Also Gott bildet den Adam vom Erdboden und Adams Name ist eben von dem Material genommen, aus dem Gott ihn gemacht hat. Und mit diesem persönlichen Namen Adam wird Gott in Kapitel 3 den Adam dann auch rufen. Adam, wo bist du? Und wenn man diese einzelnen Beobachtungen zusammennimmt, dann dokumentieren sie alle zusammen diese besondere persönliche Nähe, die der Schöpfer seinem Menschen von Anfang an gewährt. Und das ist das Erste. Das ist das Erste, womit Adam hier beschenkt wird in Eden, mit Gottes Nähe. Und diese Gottesnähe gilt dann für jeden Menschen, der auf diese Erde kommt, aufgrund seiner Geschöpflichkeit. Ich kann Ihnen das beweisen durch Paulus. Wir hatten ja schon mal im anderen Zusammenhang seine Areopagrede aus Athen studiert. Und dort sagt er genau das in Apostelgeschichte 17, Vers 27. Er sagt, Gott hat die Menschen gemacht, damit sie Gott suchen sollen, Apostelgeschichte 17, 27, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und für wahr. Er ist nicht ferne einem jeden unter uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Zitat Ende. Also Paulus zitiert dort auf dem Areopag, wo er die ganzen philosophischen Heiden versammelt hat gewissermaßen und sagt, wir alle und eure Dichter haben es geahnt. Die haben es geahnt und dann zitiert er erst den Epimenides, in ihm leben und weben und sind wir. Der hatte wahrscheinlich um 500 vor Christus gelebt, vielleicht war er noch ein bisschen älter, aber Paulus hatte diese Zitate drauf. Epimenides, in ihm leben und weben und sind wir. Und dann zitiert er noch den Aratus, 3. Jahrhundert vor Christus, der kam aber wahrscheinlich aus der Heimat von Paulus, Zilizien, vielleicht haben wir das in der Grundschule gelernt, den Aratus. Jedenfalls zitiert Paulus den hier und sagt, ja, wir sind seines Geschlechts. Aratus hat's gewusst, Epimenides hat's geahnt. Es ist wahr. Wir kommen aus seiner Hand. Und wir leben in dieser Gottesnähe. Und Psalm 139 wird es aus Gottes Perspektive sagen mit diesen Worten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Beschenkt mit Gottesnähe, das ist das Erste. Und diese Gottesnähe, die ist beglückend und sie ist erschreckend zugleich. Und viele Menschen, wenn sie das hören, wenn sie diesen Anspruch Gottes mitbekommen, dann fühlen sie sich gestört. Was wäre denn das, wenn Gott ständig da wäre? Erschreckender Gedanke. Tröstlicher Gedanke. Und deswegen muss ich als Mensch ja wissen, wie denn dieser Gott zu mir steht. Und nun kommt das Zweite. Inside Eden bedeutet nicht nur beschenkt mit Gottes Nähe, sondern es bedeutet zweitens auch beschenkt mit großzügiger Fürsorge. Und jetzt müssen wir kurz diese ungewöhnlichen Beschreibungen ab Vers 8 uns nochmal anschauen. Und Gott, der Herr, pflanzt einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzt den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt in das ganze Land Havila. Und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man dort Belulach-Harz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt in das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und dann noch Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. All inclusive, bediene dich. So, das ist das Zweite. Beschenkt mit großzügiger Fürsorge. Wir wissen, der Garten gehörte nicht zur ersten Vegetation. Also das war noch am dritten Tag nicht gemacht gewesen. Sondern Gott legt diesen Garten eigens für Adam an und für seine Frau. Großzügige Fürsorge. Und hier ist diese Beschreibung im Osten. Das ist vom Standort des Beschreibers ausgesagt. Gott offenbart das ja. Wir wissen nicht, wo Gott sich zu dem Zeitpunkt aufhielt. Möglicherweise ist das auch eine Information von Adam. Warum wollen Sie ausschließen, dass er schreiben konnte? Er hatte einen vollkommenen Intellekt, da hat es noch keine Mutationen gegeben. Er kam direkt aus Gottes Hand. Aber viel wichtiger ist der Name des Gartens, Eden. Und hier muss man wirklich sagen, Nomen est Omen. Eden, das heißt Wonne, Wonneland. Oder gut bewässert, könnte man auch sagen. Super fruchtbar. Eden heißt Wonne, ein Garten der Wonne. Überströmende Schönheit. Gott schenkt seinem Menschen eine optimale Umgebung als erstes Zuhause. Wie schön ist das? Und wir kennen diesen Garten auch unter dem Begriff Paradies. Wo kommt der her? Paradies ist einfach die griechische Übersetzung für Garten. Und Sie wissen ja, es gibt eine griechische Übersetzung auch für das Alte Testament. Und in dieser griechischen Übersetzung für das Alte Testament, der sogenannten Septuaginta, da heißt unser Vers hier mit dem Garten, und Gott, der Herr, pflanzte Paradeison en Eden. Also Gott pflanzte das Paradies in Eden, den Garten in Eden. Und wenn also ein leidenschaftlicher Gärtner, vielleicht gibt es ja auch ein paar, sagt, mein Garten ist mein Paradies, dann ist das zumindest eine richtige griechische Übersetzung. Ob es die richtige Herzenshaltung ist, müsste man dann nochmal prüfen. Aber es ist zumindest die richtige griechische Übersetzung. Mein Garten ist mein Paradies. So, Und nun ist auffällig, das haben Sie gesehen, wie detailliert dieser Garten dann weiter beschrieben wird. Und natürlich hat das die Forscher provoziert, zu versuchen, irgendwie ausfindig zu machen, wo das denn nun gewesen sein könnte. Und wenn Sie die Literatur dazu studieren, dann stellen Sie fest, dass ein Haufen von Hypothesen und Vermutungen. Einige versuchen das zu finden im Gebiet des Persischen Golfes, andere im Hochland Armeniens. Einige Forscher beginnen die Identifizierung mit den beiden Namen, die noch heute bekannt sind, nämlich der dritte und der vierte Fluss, Tigris und Euphrat. Flüsse diesen Namens gibt's ja noch. Pishon weiß man nicht so genau, vielleicht im Norden Zentralarabiens, östlich von Israel. Kusch, wahrscheinlich die Bergregion östlich von Mesopotamien, sagen manche. Müssen sich alles nicht merken, weil man das nicht sicher sagen kann. Und alle diese Versuche, das müssen wir verstehen, haben ein großes Problem. Zwischen diesen Ereignissen hier im Garten Eden und unserer geografischen Spurensuche liegen mindestens zwei große Erkenntnisscheiden. Also zwei große Einschnitte, die alles verändert haben. Die erste Erkenntnisscheide ist der Sündenfall. Und die zweite Erkenntnisscheide, noch viel krasser, was jetzt die geografischen Umstände betrifft, ist die Globalkatastrophe der Sintflut. Ein krasser Einschnitt. Und dabei hat es derart massive Umwälzungen gegeben, das werden wir ja in Kapitel 6 bis 8 noch sehen, dass wir logisch keine direkten Rückschlüsse von unserer Situation auf die Geografie des Paradieses ziehen können. Petrus hat das ganz nüchtern gesagt, 2. Petrus 3, Vers 6, damals wurde die Welt durch die Sintflut vernichtet. Sie wurden nicht ganz vernichtet, aber es wurden ganz viele Strukturen vernichtet. 2. Petrus 3, Vers 6. So, und ja, es ist denkbar, auch dass diese Namen Euphrat und Tigris einfach in der Erinnerung überliefert wurden und später dann, weil man sie kannte, im Gedenken an das alte Paradies wieder neu vergeben wurden. Es kann auch sein, dass die Flüsse, die wir heute mit Euphrat und Tigris bezeichnen, gar nichts mehr mit diesen ursprünglich damit bezeichneten Flüssen zu tun haben. Wir können es einfach nicht seriös sagen. Und interessant, noch ein weiterer Name hat überlebt, nämlich Havila. Wenn Sie nochmal in Vers 11 gucken, da wird dieser Ort ja beschrieben. Der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold und das Gold des Landes ist kostbar. Und wissen Sie, wie der Name überlebt hat? Bei Noahs Nachkommen. Die haben diesen Namen zweimal für ihre Söhne vergeben. Und zwar der Sohn von Kusch heißt Havila. Das war ein Nachkomme Hams. Und der Sohn von Jokta, Kapitel 10, Vers 29, heißt Havila. Das war ein Nachkomme Sems. Ist gut denkbar, dass die so beeindruckt waren von dem Gold, von der Schönheit dieses Ortes und gesagt haben, okay, nennen wir mal unsere Söhne so. Vielleicht ist ja dann auch Nomen, Omen. Ja, also so beeindruckt von dieser Stadt. Und wir fragen uns natürlich immer, wenn wir das hier lesen und Sie merken ja, wir gehen davon aus und die Forscher, die nach meiner Überzeugung die überzeugendsten Argumente haben, gehen davon aus, dass das realistische Berichte sind. Jetzt fragen wir, wie sind diese Berichte zu uns gekommen? Das wissen wir nicht genau. Es ist gut denkbar, dass Gott dem Mose diese Zusammenhänge offenbart hat. Und bevor Mose dann das aufgeschrieben hat, was mit dem Volk Israel zu tun hatte, hat er dann diese ihm von Gott offenbarte Geschichten der Patriarchen aufgeschrieben. Eine denkbare Möglichkeit. Es gibt aber auch eine andere. Der Archäologe D.G. Wiseman hat eine hochinteressante Theorie entwickelt, die auch in der wissenschaftlichen Debatte diskutiert worden ist und teilweise noch wird. Man hat ja sehr viele alte Bibliotheken entdeckt mit uralten Texten in Nuzi, in Ebla, in Mari. Und da hat man gesehen, es wurde in sehr, sehr früher Zeit zum Beispiel auf Tontafeln geschrieben. Und D.G. Wiseman hat dann auf diesen Tontafeln eine faszinierende Entdeckung gemacht. Er hat gesagt, die Struktur dieser Tontafeln ähnelt in gewisser Hinsicht den Texten hier in Genesis. Da ist von Toledot, diese Toledot-Struktur taucht auf, diese typischen Genealogien. Und Wiseman hat gesagt, könnte es nicht sein, dass möglicherweise auch die Patriarchen schon solche Tontafeln beschrieben haben, mit Keilschrift. Und dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen, und Wiseman geht diesen Schritt, ja, wer sagt denn, dass nicht Adam möglicherweise seine Anfangsgeschichte auf Tontafeln festgehalten hat und Noah dann durch die Sintflut diese Tontafeln gewissermaßen hindurch gerettet hat, quasi seine kleine Handbibliothek. der hatte das noch nicht auf seinem iPhone, der musste das auf Tontafeln mit sich schleppen. Und diese Tontafeln haben dann, so die Theorie, Mose erreicht. Und Mose hat die dann quasi in den Gesamttext aufgenommen, die Zusammenhänge nochmal klar gemacht, das eine oder andere Verbindungswort geschrieben. Und dadurch haben wir jetzt quasi von der Hand Adams den Bericht aus den ersten Tagen der Schöpfung. Das kann man nicht beweisen. Das ist eine Spekulation, aber es ist eine denkbare Hypothese. Auf alle Fälle dürfen wir wissen, Gott hat dafür gesorgt, dass wir solide Informationen haben. Aber wir müssen eben sehen, es sind da diese Erkenntnisscheiden. Sündenfall und Sintflut. Und wenn das stimmen sollte, dass eine exakte geografische Zuordnung heute nicht mehr seriös möglich ist, dann fragen Sie natürlich zu Recht, ja, warum hat denn Gott dann diese doch so ausführlichen Hinweise gegeben? Könnte es vielleicht darum geschehen sein, dass du und ich nicht vergessen sollen, wie umfassend und wie großzügig er den Adam versorgt hat? Dass Gott einfach nochmal sein Fürsorgeprogramm hier dokumentiert oder dokumentieren lässt. Und offensichtlich, und halte das fest, offensichtlich will Gott uns von Anfang an zeigen, wie gut er es mit den Menschen meint. Von Anfang an zeigen, wie aufwendig sein Schutz ist, wie aufwendig seine Fürsorge für uns, dass Gott reich beschenkt, eben mit großzügiger Fürsorge. Und das wird dann nochmal bekräftigt in Vers 16, wo Adam erfährt, alles zu deiner Verfügung, bediene dich, es ist reichlich da. Und diese Gottesnähe, verbunden mit dieser geschützten Umgebung, mit dieser großzügigen Fürsorge, das ist für Adam ein Zuhause. Gestern beim Seminar für Christen im Dienst an Kranken ging es ja um die Frage, wie unsere Kinder gesund groß werden. Und da haben wir unter anderem auch das gesehen, wie wichtig für diese Kinder ein beschütztes Zuhause ist. Ein beschütztes Zuhause. Und dass für dieses beschützte Zuhause unerlässlich ist, die Präsenz der Eltern. Und ganz besonders nochmal die Präsenz der Mutter, dass sie wirklich da ist, dass dieses Kind in einem geborgenen Raum aufwachsen kann, dass es eben nicht in jungen Jahren schon in der Kita viele, viele Stunden Tag für Tag fern von seinem Elternhaus verbringen muss. Jean Améry, der Schriftsteller, hat es so formuliert, er hat gesagt, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Ich habe das genannt, das ist der erste Hauptsatz der Geborgenheitsdynamik. Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben, ja? Eine sichere Rückbindung. Und wenn ein Kind eine sichere Rückbindung hat, dann kann es auch fröhlich in die Welt hineinmarschieren. Weil es weiß, ich kann jederzeit zurückkommen. Ich habe ein Sicherungssystem da. Und deswegen kann ich loslaufen, weil ich notfalls wieder zurückrennen kann. Das ist Gottes Wille auch für den Schutz der Kleinen, sichere Rückbindung. Und diese sichere Rückbindung gibt er dem Adam von der ersten Minute an. Ich habe neulich eine faszinierende Kindheitserinnerung von Ole Hallesby gefunden, die das unterstreicht. Ole Hallesby, der noch norwegische lutherische Theologe, der viel für die Verkündigung des Evangeliums in seinem Land getan hat. Und Hallesby schreibt, einmal meine Mutter starb, als ich 12 Jahre alt war. Und darum sind mir nur Kindheitserinnerungen an sie geblieben. Aber sie sind frisch und klar in meinem Gedächtnis. Meine Mutter war, solange ich mich zurückerinnern konnte, immer kränklich gewesen. Sie war nicht bettlägerig, aber sie musste meistens in einem Stuhl sitzen. Vater in seiner liebevollen Art hatte einen bequemen Sessel für sie angeschafft. Am besten erinnere ich mich an die langen Winterabende. Dann spielten wir Kinder in dem Zimmer, in dem Mutter saß. Wir mussten etwas ruhig sein, denn sie konnte Lärm nicht so gut vertragen. Aber wie behaglich fühlten wir uns, wenn sie so in unserer Mitte saß, uns bei unseren Arbeiten half, mit uns spielte, mit ihrer ruhigen Stimme unterhielt sie sich mit uns und lächelte uns zu. Allein die Erinnerung an diese Geborgenheit und an das Glück, das ich damals empfand, tut mir heute, viele Jahrzehnte danach, noch wohl, schreibt der Theologieprofessor Ole Hallesby. Und er setzt darüber Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist Schutz, das ist Zuhause, das ist Geborgenheit. Und das schenkt Gott dem Adam von Anfang an, inside Eden. Und in diesem geschützten Raum kann Adam sich jetzt eigentlich darauf einstellen und darauf vorbereiten, dieser Welt zu begegnen, in die Gott ihn stellt. Und dann ein drittes und für heute letztes Geschenk. Also, wir hatten gesagt, erstens beschenkt mit Gottesnähe, zweitens beschenkt mit großzügiger Fürsorge, die dieses geborgene Zuhause ihm schenkt, und drittens und letztens beschenkt mit produktiver Arbeit. Vers 15. Jetzt wird es nochmal spannend. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bebaute und bewahrte. Paradiesische Arbeit. Ist so, als wenn man den ganzen Tag in Griechenland in einem schattigen Garten an einem Buch schreiben könnte. So stelle ich mir das vor. Paradiesische Arbeit. Und wir erinnern uns, Gott hatte die Natur ja so angelegt, dass sie den Menschen zur Bearbeitung braucht. Das hatten wir in Vers 5 gesehen. Also Gott hatte diesen Garten nicht so angelegt nach dem Motto, das pflegt sich alles selber, hätte er ja auch machen können, sondern es musste der Mensch da sein. Es war noch kein Mensch da, der das Land bebaute. Gott hat es so konzipiert, dass der Mensch seine Aufgabe da hat. Und bebauen, das heißt so viel wie gestalten, weiterentwickeln, Ressourcen ausschöpfen, fruchtbar machen. Und von diesen Früchten sollte der Mensch ja auch leben. Hatten wir 1,29 gesehen, wo Gott sagt, ich habe euch das gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen und so weiter. Zu eurer Speise, ich habe sie euch gegeben, und das galt für diesen zusätzlichen Garten Eden natürlich genauso. Bebauen ist das eine und bewahren ist das andere. Bewahren, das heißt pfleglich damit umgehen. Ökologische Verantwortlichkeit, das steckt in diesem Vers. Das ist keine Erfindung der Grünen, die ökologische Verantwortlichkeit. Und Gott macht deutlich, die Gaben der Schöpfung sind Gott gegeben. Die Natur, die Speisen, die Musik, die Freiheit, etwas zu gestalten, das ist Gott gegeben und uns anvertraut. Und es soll dem Menschen dienen, es ist gegeben zu eurer Speise. Ja, aber zugleich soll der Mensch diese Gaben achten und wissen, sie gehören mir nicht, sie gehören eigentlich Gott. Ich bin als sein Verwalter eingesetzt. Ich habe das vor ihm zu verantworten, wie ich damit umgehe. Und letztlich haben alle diese Schöpfungsgaben das große Ziel, dass sie den Schöpfer ehren. So hat Paulus das zum Beispiel geschrieben in 1. Timotheus 4. 1. Timotheus 4. Da setzt er sich mit Irrlehrern auseinander, die sagen, bestimmte Sachen darf man nicht essen und man muss im Grunde genommen ganz asketisch auch auf die Ehe verzichten und so weiter. Und Paulus sagt, was für ein dummes Zeug. Und dann 1. Timotheus 4, Vers 3, diese Irrlehrer, sie gebieten nicht zu heiraten, Speisen zu meinen, die auch Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch Gebet. Da sagt Paulus, Gott hat es gegeben, damit ihm gedankt wird. Damit er Lob und Ehre für das bekommt, was er uns in seiner Schöpfung schenkt. Und in dem Sinne sollen wir auch die Schöpfung bearbeiten und mit der Schöpfung arbeiten. Und das Wichtigste an dieser Arbeit, also das ist ja unser dritter Punkt gewesen, beschenkt mit produktiver Arbeit, mit paradiesischer Arbeit. Das Wichtigste ist, dass wir damit Gott dienen. Wenn du deine Arbeit treu tust, dann dienst du damit Gott. Es ist sein Auftrag. Und das gilt nicht nur für den Umgang mit der Natur, sondern es gilt im Prinzip für alle ehrliche Arbeit, solange sie mit Gottes Geboten vereinbar ist. Das ist hier keine Naturromantik nach dem Motto, du musst um jeden Preis irgendwo in einem Garten rumbuddeln. Kann ja sein, dass es deine Aufgabe ist. Aber das ist hier nicht so gemeint, sondern es geht darum, jede Arbeit, das kann ich Ihnen beweisen durch Epheser 6, wo Paulus den Sklaven sagt, sie sollen ihre Arbeit ordentlich machen. Und Sie müssen wissen, die Sklaven waren damals teilweise auch als Lehrer eingesetzt, als Ärzte eingesetzt, als Kindererzieher eingesetzt, an ganz unterschiedlichen Stellen. Und Paulus schreibt ihnen jetzt und sagt, ihr Sklaven seid gehorsam, Epheser 6, Vers 5, euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus, also ihr dient Christus. Und dann sagt er, dass sie das integer tun sollen. Und in Vers 7 schließlich, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, ihr Sklaven, wenn ihr ordentliche Arbeit leistet und wenn ihr integer euer Ding macht, dann dient ihr damit dem Herrn, dann ist das Gottesdienst. Und so hat es Martin Luther ja dann übernommen. Luther hat gesagt, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Damit hat Luther nicht gesagt, das ganze Leben ist Maloche. Damit hat Luther nicht gesagt, bloß keine Erholung können, bloß nie Urlaub machen, bloß nie verschnaufen. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, Gott hat uns Menschen so konzipiert, dass wir verantwortlich beitragen können zu dem, was er uns in dieser Welt an Möglichkeiten gibt. Zu seiner Schöpfung, zu der Natur, zu den vielen Gaben. Und Luther hat dann gesagt, wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehrt, die Schüsseln wäscht, die Kühe melkt, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt. weil ich sein Wort und seinen Befehl für mich habe. Das ist der Segen von Arbeit. Und für Adam gehört es zunächst zu den paradiesischen Zuständen im Auftrag Gottes, arbeiten zu dürfen. Und kennen wir das nicht auch, diese Zufriedenheit nach harter Arbeit? Wenn wir so ein richtig schweres Projekt abhaken dürfen und dann atmen wir durch und sagen, meine Zeit, es darf geschafft sein. Es ist doch wunderschön. Das hängt damit zusammen, verstehen Sie das? Das hat hier seinen Urgrund. Und erst nach dem Sündenfall wird die Arbeit dann auch von viel Mühsal begleitet sein. Das sehen wir dann im nächsten Kapitel. Da wollen wir jetzt noch lieber nicht dran denken. Das ist 1. Mose 3, ab Vers 17, wo Gott dann sagt, zu dem Adam, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Also du wirst jetzt immer im Schweiß deines Angesichts gegen einen Widerstand anarbeiten müssen. Das kennen wir auch. Aber trotzdem gilt diese gottgeschenkte Würde der Arbeit auch noch nach dem Sündenfall. Das sehen wir an diesen Paulusstellen in Epheser 6 zum Beispiel. Und Dietrich Bonhoeffer hat ganz im Gefolge Luthers deshalb die Arbeit zu den großen Ordnungen gezählt. Und das beginnt hier. Das war für mich auch nochmal eine Entdeckung, das so deutlich in Genesis 2 zu finden. Zu den Ordnungen gezählt, mit Gott uns einen stabilen Rahmen für unser praktisches Leben gibt. Mit dem Gott dem Chaos wehrt. Und im Rahmen seiner Mandatenlehre hat Bonhoeffer 4 solcher Schöpfungsordnungen benannt, die Gott uns gegeben hat, als Aufträge, als Mandate Gottes, deswegen Mandatenlehre. Und diese Mandate sind erstens Ehe und Familie, zweitens die Kirche, also die Gemeinde Jesu, drittens der Staat und viertens eben die Arbeit. Das sind göttliche Aufträge. Und von diesen 4, Ehe, Kirche, Staat und Arbeit, interessant, finden wir 2 schon vor dem Sündenfall, nämlich die Ehe und die Arbeit. Die Ehe und die Arbeit gibt es schon vor dem Sündenfall. Und Staat und Kirche kommen dann gewissermaßen nach dem Sündenfall noch dazu. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle sagen und gerade in diesen Zeiten. Deshalb ist die Arbeitslosigkeit eine so große Not. Deswegen ist es für einen Menschen so eine unheimliche Belastung, wenn er Arbeit braucht und Arbeit sucht und keine Arbeit hat. Weil Gott uns Menschen dafür ausgestattet hat. Das ist etwas Schöpfungsgegebenes. Das gab es schon sogar im Garten Eden. Und deshalb, da hat neulich auch ein Mediziner wieder darauf hingewiesen, kann auch Arbeitslosigkeit zu massiven medizinischen Kollateralschäden führen. Er sagt, all das, was wir jetzt durch die Corona-Maßnahmen auch an Arbeitslosigkeit produzieren, wird massive gesundheitliche Auswirkungen haben. Und darum, liebe Gemeinde, ist das auch ein wichtiges Gebetsanliegen, dass wir für uns erstmal beten, Herr, lass mich in meiner Arbeit am richtigen Platz sein. Und wenn ich am falschen Platz sein sollte mit meiner Arbeit, dann bitte hilf, dass ich an den richtigen Platz komme. Lass mich an dem Platz arbeiten, den du für mich vorgesehen hast. Und dass wir weiter beten, Herr, hilf meinen Glaubensgeschwistern, die mit Arbeitslosigkeit kämpfen, dass sie doch wieder eine Arbeit finden und dass sie daran nicht verzweifeln. Und schenke mir immer wieder diesen Blick, Herr, dass ich mit meiner Arbeit ja dir dienen darf. Und lasst uns gerade in diesen Wochen und Monaten noch einen Blick haben für die Not, in die viele Menschen in diesen Wochen eben durch Arbeitslosigkeit auch hineingetrieben worden sind. Sie haben wahrscheinlich gehört von diesem tragischen Fall aus Belgien, von der Alison Jardine, eine junge 24-jährige Friseurin in Lüttich. Die hatte vor 3 Monaten im August, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, ihren kleinen Salon gegründet und alles da reingesetzt. Und vor 2 Wochen gab sie dann der Wallonischen Zeitung ein Video-Interview. Und da sagt sie, ja, der Steuerberater hätte ihr geraten, den Salon lieber wieder zu schließen. Die laufenden Kosten seien einfach nicht zu bewältigen. Und es sei ja auch gar nicht absehbar, wann wieder geöffnet würde. Und sie sagt in diesem Interview, ich kann aber nicht einfach so schließen. Ich habe alles, was ich gespart habe, in mein Geschäft gesteckt. 25.000 Euro. Man kann doch nicht etwas mit viel Liebe und Engagement erschaffen und dann einfach sagen, ich mache das wieder dicht. Aber sie wussten natürlich auch, dass ihr eigentlich nichts anderes übrig bleiben würde. Sie sagt, ich habe nichts mehr, mein Kühlschrank ist leer, ich kann meine Wohnung nicht mehr bezahlen, aber ich werde kämpfen. Sie hatte kein Anrecht auf finanzielle Hilfe, da das Geschäft erst so kurze Zeit bestand. Und am 16. November hat Alison Jardine sich das Leben genommen. Und viele in ihrem Umfeld sind aufgeschreckt und sagen wir, man hat ja keine Ahnung gehabt, wie verzweifelt sie war. Und sie, die gerade immer so voller Lebensfreude gesprüht hatte, die während der Zeit des ersten Lockdowns freiwillig in der Lütticher Universitätsklinik Patienten kosmetisch gepflegt und frisiert hatte, kostenlos. Und es gibt Informationen, die sagen, dass sich 70% aller belgischen Einzelhändler in der gleichen wirtschaftlichen Situation wie Alison sehen. Und man wird sehen, was daraus noch erwächst. Man wird sehen, was daraus auch für Deutschland noch erwächst. Und wenn jemand das jetzt hören sollte, verzweifeln Sie nicht. Lassen Sie sich aus der Bibel sagen, Gott hat einen Blick für den Wert der Arbeit. Und Gott weiß, was für eine Verzweiflung das für einen Menschen bedeuten kann, Arbeit zu verlieren. Aber geben Sie nicht auf. Es ist ein lebendiger Gott da, zu dem Sie schreien können. Und versuchen Sie, Menschen zu finden. Versuchen Sie, Christen anzuschreiben, anzurufen. Die Christen gehören einem Gott, der die Arbeit gemacht hat, als seine gute Ordnung. Und das meint dieser Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und lassen Sie mich das noch sagen. Schon in Eden beginnt Kultur. In Eden beginnt Kultur, ein gestaltender, veredelnder Umgang mit der Welt, mit den Gaben der Welt, mit den Kategorien der Welt, in Verantwortung vor dem Schöpfer. Und Kultur hat dann immer diese Doppelaufgabe, bebauen und bewahren. Und auch darum dürfen wir uns als Kinder Gottes niemals, niemals der Verantwortung entziehen, die Gott uns auch für unsere Umwelt und für unsere Kultur gegeben hat und damit auch für unsere Gesellschaft. Schauen Sie, für Adam blieb diese Verantwortung, auch nachdem er aus dem Paradies rausgeflogen war. Und für Israel galt diese Verantwortung sogar noch, als sie aus dem verheißenen Land rausgeflogen waren und sich plötzlich im babylonischen Exil wiederfanden und vielleicht zu diesem Impuls haben, jetzt igeln wir uns ein, jetzt ziehen wir uns zurück, wir haben mit dieser Gesellschaft nichts mehr zu tun. Aber was hat Gott ihnen gesagt durch Jeremia? In Jeremia 29, Vers 5, da sagt er, baut Häuser, wohnt darin. Pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Und dann in Vers 7, Jeremia 19, Vers 7, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohlgeht, wird es euch wohlgehen. Verstehen Sie, das ist dieser Dreiklang, beten, bebauen und bewahren. Beten, bebauen und bewahren. Und das gleiche Prinzip hat dann Jesus seinen Jüngern für ihre Kultur und für ihre Zeit ans Herz gelegt. Matthäus 5, Licht und Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr müsst das Licht des Evangeliums ausbreiten und das Salz der Erde sein. Und wir wissen, Salz hatte vor allem eine bewahrende Funktion. Konservieren gegen Fäulnis, was für uns der Kühlschrank macht, das war das Salz. Und deshalb, liebe Geschwister, kann es uns auch als Christen nicht kalt lassen, wenn ein Pfeiler unserer Kultur, nämlich das Rechtssystem unseres Landes, immer weiter ausgehöhlt wird und immer gefährdeter ist in seiner rechtsstaatlichen Substanz. Und dabei denken wir eben nicht nur an unsere eigene Situation als Gemeinde, sondern wir denken an die Situation unseres ganzen Landes und vor allem an die Situation unserer Kinder und unserer Kindeskinder. In dieser Woche, am Mittwoch, hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das einem einzigen Minister nahezu totalitäre Vollmachten einräumt. Das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Viele namhafte Juristen hatten bis zuletzt vor den Gefahren dieses Gesetzes gewarnt. Renommierte Juristen, wie zum Beispiel der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Hans-Jürgen Papier. Papier hat gesagt, Zitat, die unerlässlichen Abwägungsentscheidungen zwischen den Schutzgütern der Gesundheit einerseits und den Freiheitsrechten andererseits werden aber mit diesem Gesetz gerade nicht dem Parlament vorbehalten, sondern in vollem Umfang an die Exekutive delegiert, also an die Regierung. Diese behält einen Persilschein. Also der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident sagt, dass dieses Gesetz der Regierung einen Persilschein ausstellt. Und sobald der Bundestag jetzt mit einfacher Mehrheit beschließt, jetzt ist die epidemische Lage von nationaler Tragweite Und Sie wissen, unter einem solchen Beschluss leben wir seit Monaten und wir leben immer noch unter diesem Beschluss. Also sobald der Bundestag das mit einfacher Mehrheit beschließt, ist der Bundesgesundheitsminister ermächtigt, wie es in diesem Gesetz mehrfach heißt, fundamentale Grundrechte aufzuheben. Und in diesem verabschiedeten Gesetz werden die auch benannt. Grundrechte der Freiheit der Person, Grundrechte der Versammlungsfreiheit, der Freizügigkeit, das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnungen. Es wird alles zur Disposition gestellt. Und wir werden wieder erinnert an das Wort, das der bekannte israelische Menschenrechtshistoriker Professor Harari, bei dem es nun niemand wagen wird, in die Ecke eines Verschwörungstheoretikers zu stellen, was Harari vor einiger Zeit gesagt hat. Zitat: Es könnte sein, dass man sich in 50 Jahren weniger an das Virus erinnert, als an den Moment, als die Überwachung aller durch die Regierungen begann. Und nun ist die Frage, was können wir hier bewahren? Was können wir hier gewissermaßen zur Bewahrung unserer Rechtskultur beitragen als Christen? Die wichtigste Aufgabe ist und bleibt das Gebet. Beten wir wirklich dafür? Flehen wir Tag für Tag Gott an, dass er sich über diese Not erbarmen möge? Tun wir das? Und dann sollten wir nicht müde werden, dort, wo uns Gott die Gaben gegeben hat, zu reden. Mit unseren Zeitgenossen zu reden und zu schreiben, an Protagonisten des öffentlichen Lebens zu schreiben, an Zeitungen zu schreiben und eben am rechten Ort zur rechten Zeit unsere Stimme zu erheben. Und in all dem dürfen wir wissen, unser Herr hat noch so viele Wege. Es liegt in seiner Hand. Es ist seine Welt. Aber er hat uns diesen Auftrag gegeben von Vers 15: bebauen und bewahren. Nächsten Sonntag werden wir zwei weitere Geschenke studieren, die der Adam in Eden selbst bekommen hat. Ich sage Ihnen, beide Geschenke sind ziemlich brisant und nicht ganz ungefährlich. Das werden wir nächsten Sonntag sehen. Heute wollen wir zum Schluss noch einmal den Ertrag unseres ersten Streifzuges durch den Garten Eden festhalten. Ich hoffe so sehr, es ist deutlich geworden, wie großzügig, wie liebevoll Gott mit seiner Lieblingsschöpfung umgeht. Wenn Sie das mitnehmen, das lassen Sie sich das wirklich durchs Herz gehen. Inside Eden, das heißt, Adam ist beschenkt mit Gottes Nähe. Und er ist beschenkt zweitens mit großzügiger Fürsorge. Und wir haben gezeigt, wie diese Gottesnähe und Fürsorge ihm ein Zuhause geben. Und er ist beschenkt mit produktiver Arbeit. Und während wir Adams Geschichte im Garten Eden verfolgt haben, wurde uns klar, dass wir als Nachfolger Jesu Christi zwar jenseits von Eden leben, aber dass wir trotzdem, ich denke, das hat sich Ihnen aufgedrängt, genauso glücklich und genauso geborgen sein dürfen wie Adam damals. Vielleicht sogar noch glücklicher und noch geborgener. Denn der Grund unserer Obhut liegt darin, dass wir uns im Schutz desselben Gottes befinden wie er. Und diese persönliche Verbindung zu dem Herrn aller Herren, zu dem, der unser Leben geschaffen hat, diese persönliche Verbindung ist 100.000-mal wichtiger als alle jeweiligen Lebensumstände. Ob wir nun in Hannover oder im Garten Eden leben, oder in Bremen oder in Hintertupfing oder wo auch immer. Diese persönliche Nähe, die ist das Entscheidende. Auch uns beschenkt Gott mit seiner Nähe. Auch uns beschenkt Gott mit seiner Fürsorge. Auch uns will Gott helfen, mit unseren praktischen Lebenssituationen klarzukommen, mit schwieriger Arbeit, mit fehlender Arbeit. Er tut das, er hat es doch versprochen. Und haben wir ein Auge für unsere Zeitgenossen? Viele sind einfach hoffnungslos. Ich fand neulich auf einer Traueranzeige eine Aussage, die für viele Menschen gilt. Da überschreibt jemand eine Traueranzeige mit den Worten: Es fragt uns keiner, ob es uns gefällt, ob wir das Leben lieben oder hassen. Wir kommen ungefragt auf diese Welt und müssen sie auch ungefragt verlassen. Wir kommen ungefragt auf diese Welt und müssen sie auch ungefragt verlassen. Und wir können nur sagen: Nein, das ist nicht wahr. Das ist eine Täuschung, die der Teufel uns einreden will. Wir sind nicht ein Spielball des Schicksals. Lass dir das niemals einreden. Ja, wir leben jenseits von Eden. Und dieses Eden, dieses Paradies von Genesis 2 wird es möglicherweise nie mehr geben. Aber Jesus hat uns ein anderes Paradies versprochen. Und dieses andere Paradies, das hat dem alten Eden gegenüber den Vorteil, dass wenn wir da mal drin sind, wir daraus nicht mehr vertrieben werden können. Und den Christen hat Jesus versprochen, dass auch wenn wir hier noch über diese Erde gehen, wenn wir zu ihm gehören, dass wir jetzt schon den Wohnungsschein für dieses andere Paradies in der Tasche haben dürfen. Heute ist Ewigkeitssonntag. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Wohnrecht in der Ewigkeit. Und jetzt ist die Frage, und jeder, der das von sich nicht sagen kann, ich weiß, dass ich ein Wohnrecht im Paradies habe, wie sind wir da reingekommen? Ich will Ihnen das zum Schluss an einem typischen Paradiesbewohner zeigen. An einem, der da auch reingekommen ist. Dieser typische Paradiesbewohner befand sich in einer Situation, die war vom Paradies so weit entfernt, wie man wahrscheinlich nur vom Paradies entfernt sein kann. Er war verurteilt zum Tode. Er hing an einem Kreuz, das war damals in Israel die Art der Vollstreckung, und er wusste jetzt noch ein paar wenige Stunden vielleicht mit dem Ersticken kämpfen. Und dann bin ich verloren. Er hing zu Recht da nach der Gesetzeslage. Er war ein Verbrecher, möglicherweise sogar ein Mörder. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, Lukas 23, Vers 39, lästerte über Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht. Wir wissen aus den Quellen, er hat vorher auch gelästert. Aber da wies ihn der andere zurecht und sagt: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Aber dieser Jesus hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wissen Sie, was Jesus dem geantwortet hat? Er hat gesagt: Wahrlich, ich sage dir, das heißt, großes Ehrenwort, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es wird gut ausgehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Und ich sage Ihnen, jeder, der mal im Paradies dabei sein wird, und das Neue Testament beschreibt hier mit Paradies den Ort, an den die kommen, die zu Jesus gehört haben, nach dem Tod. Und wo wir schon bei ihm sein werden. Und wo wir schon in seiner Geborgenheit und in seinem Schutz und in seinem Trost sein werden. Und von wo aus wir dann mal in Ewigkeit in Gottes herrlichen ewigen Himmel kommen werden. Aber jeder, der mal in diesem Paradies dabei sein wird, der ist im Prinzip so reingekommen wie dieser Verbrecher. Der ist an dem Punkt in seinem Leben gekommen, wie jeder von uns hier, der zu Jesus gehört, dass er erkannte: Ich gehöre verurteilt. In den Augen des lebendigen Gottes gehöre ich verurteilt, weil ich ihn nicht so ehre, wie es ihm gebührt. Weil ich unendlich viel Schuld diesem Gott gegenüber auf mich geladen habe, egal wie gut bürgerlich ich vor den Leuten dastehen mag. Und ich habe nur diese eine Chance. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber ich habe diese eine Chance, dass ich diesen Jesus anrufe, der dort am Kreuz auch für meine Schuld stirbt und die Strafe trägt und der diesen Tod 48 Stunden später endgültig überwunden haben wird durch seine Auferstehung, dass ich mich an ihn wende und sage: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jesus, ich brauche deine Rettung. Und wenn sie so kommen, dann dürfen sie gewiss sein, dass er ihnen das Gleiche antwortet. Hier in seinem Wort ist es garantiert: Wahrlich, auch du wirst mit mir im Paradies sein. Und das sage ich Ihnen zum Schluss. Wir brauchen dieses alte Paradies nicht mehr von Adam. Wir brauchen diesem alten Paradies auch nicht mehr nachzutrauern, weil Jesus für uns ein viel besseres bereitet hat. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass der Weg zum Paradies offen ist und dass dieses Paradies, was du für uns bereitet hast, ein noch viel besseres ist, weil wir daraus nie mehr vertrieben werden können. Herr, und wir danken dir, dass wir in diesen Versen so deutlich sehen können, mit welcher Fürsorge und Liebe und Zuwendung du uns Menschen begegnest. Herr, es ist unvorstellbar. Und danke, dass du uns auch rausholst aus unserer Verlorenheit. Ach Herr, erbarme dich über uns. Und Herr Jesus, wenn jetzt diese Gedanken jemand mitverfolgt hat, der das von sich noch nicht mit Gewissheit sagen kann: Ich weiß, ich habe den Zutritt zum Paradies, ich habe das Ticket fürs Paradies durch Jesus. Herr, dann gib ihm oder ihr doch jetzt den Mut, dich anzurufen. Herr, den Mut zuzugeben, dass sie verloren sind vor dir. Danke, dass du noch rufst. Und danke, dass wir noch heute dein wunderbares Wort hören dürfen. Du wirst mit mir im Paradies sein, Herr. Darauf verlassen wir uns. Und dafür danken wir dir. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.